vor 11 Jahren, 2012, erschien der Bericht einer Organisation aus den Vereinigten Staaten. Und diese Organisation untersuchte das Blinkverhalten der amerikanischen Autofahrer. Sie entdeckte, 48% der Autofahrer setzen beim Spurwechsel keinen Blinker oder brechen den Blinkvorgang zu früh ab. Und 25% der Autofahrer blinken auch dann nicht, wenn sie abbiegen. Soweit die Erkenntnisse dieser Studie. Sie haben dann diese Fahrer anscheinend interviewt, die nicht geblinkt haben. Und von diesen Fahrern sagten 42%, sie hätten keine Zeit gehabt zu blinken. Und weitere 23% sagten, sie wären einfach zu faul. Die Untersuchung kam zum Schluss, dass die unsachgemäße Benutzung des Blinkers in den USA in den Jahren vor 2012 jährlich 2 Millionen Unfälle zur Folge habe. Man fragt sich jetzt, was hat die unsachgemäße Benutzung von Blinkern mit der heutigen Predigt zu tun? Ihr werdet es noch erfahren, wir kommen darauf zurück. Patricia hat uns bereits hingeführt. Wir vertiefen heute die zweite Familienregel. Und ich befürchte, dass die meisten von euch schon viel wärmer sind mit diesen Familienregeln als ich, denn heute ist meine erste öffentliche Berührung mit diesen Familienregeln. Sie wurden im Juni eingeführt. Janik hat am 6. August darüber gepredigt. Alle von euch, so wurde mir zumindest gesagt, sollten eine solche Karte erhalten haben. Wenn das nicht der Fall ist, solche Karten liegen da draußen auf dem Tisch, gleich wenn ihr rauskommt noch auf, da dürft ihr gerne eine nehmen, wo diese Regeln als Gedankenstütze nochmal aufgelegt sind. Und wenn du jetzt sagst, also ich höre heute zum ersten Mal von diesen Familienregeln, dann darfst du dich nach dem Gottesdienst vertrauensvoll an deinen Sitznachbar wenden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er Bescheid weiß. Janik hat, wie gesagt, am 6. August gestartet mit diesen Familienregeln. Und ich habe diese Predigt nicht nachgehört, sie ist leider nicht online, aber ich habe sie nachgelesen, ich habe sein Skript bekommen. Und ich finde, er hat dort eine ganz wertvolle Grundlage gelegt, in Bezug auf die Frage, worin liegen denn diese Familienregeln eigentlich begründet? Woher nehmen wir diese Anordnungen für unsere Gemeinde, falls wir sie als Anordnungen interpretieren wollen? Und er hat dort mit 1. Johannes 2 begonnen, ist in diese Predigtserie eingestiegen und er hat aufgezeigt, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, gerne die Gebote Gottes befolgen. Sie wollen sie einhalten. Es gelingt ihnen vielleicht nicht immer, aber der Grundsatz ist, die Herzenshaltung ist, sie wollen die Gebote Gottes befolgen. Es ist ihr Naturell, sich gemäß dem Wort Gottes auszurichten. Nun, was ist der Grund dafür, dass der Mensch so lebt und handelt, wenn er mal ein Kind Gottes ist? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass ein Kind Gottes mit dem Heiligen Geist beschenkt wird. Es ist der Geist Gottes, der Wohnung nimmt in den Kindern Gottes und in ihm einen Veränderungsprozess anstößt. Ein Veränderungsprozess, der sich in einem positiven, veränderten Verhalten ausdrückt. In der Theologie sprechen wir hier auch von Heiligung. Menschen werden in ihrem Verhalten von Gott geheiligt, sie werden verändert. Sprich, sie werden Gott ähnlicher, könnte man auch sagen. Und die Folge dieses Veränderungsprozesses von Christen ist, dass an jenen Orten, wo viele Christen zusammen sind, eine veränderte Atmosphäre herrscht. Man könnte also davon ausgehen, dass hier in der FEG, wo sich ja viele Christen treffen, eine veränderte Atmosphäre vorherrscht. Auf der einen Seite ist dieser Veränderungsprozess ein Automatismus. Das geschieht einfach, wenn Menschen sich Gott zugewendet haben und dem Heiligen Geist Raum geben, sie zu verändern. Menschen lassen diese Veränderung aktiv zu Und dann geschieht es. Und auf der anderen Seite ist dieser Veränderungsprozess auch kein Automatismus. Warum? Es ist ein Prozess, den man blockieren kann. Man kann ihn aufhalten. Denn dieses geheiligte Verhalten, das der Heilige Geist in uns bewirken möchte, widerspricht unserem menschlichen Naturell zutiefst. Plakativ gesagt, das natürliche Verhalten des Menschen ist stark geprägt von Egoismus, von Stolz, und das neue christliche Verhalten ist geprägt von Demut, von Dankbarkeit, von den anderen höher achten. Und das widerspricht der menschlichen Natur. Und Gott bezieht uns in diesen Veränderungsprozess mit ein. Er schnippt nicht einfach mit dem Finger und sagt, und du bist jetzt verändert in deiner Person, sondern er bezieht uns mit ein. Und das ist der Grund, dass wir, aus welchen Gründen auch immer, diesen Veränderungsprozess blockieren oder aufhalten können. Und das äußert sich natürlich in einem mehr oder weniger geheiligten Verhalten. Und wir alle haben das schon erlebt, dass Menschen, die sich Christen, die sich Jesus-Nachfolger nennen, gar nicht so gottähnlich verhalten haben. Und vielleicht habt ihr sogar schon bemerkt, dass das in eurem eigenen Leben auch nicht immer der Fall war. Und genau das ist der Grund, warum wir in der Bibel, im Neuen Testament, so viele Bibelstellen haben, die uns herausfordern und aufzeigen, verhaltet euch so und so als Christen. Das wäre die richtige Lebensweise als Christen. Die Nachfolger von Jesus müssen hin und wieder daran erinnert werden, wie geheiligtes Leben aussehen könnte, aussehen würde. Und in diesem Sinne verstehen wir unsere Familienregeln. Unsere Familienregeln erinnern uns daran, wie sieht denn jetzt so ein geheiligtes Leben als Christ aus? Was wollen wir uns vornehmen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Das sind nicht irgendwelche Regeln, die wir uns einfach aus den Fingern gesogen haben, sondern es sind Regeln, die wir so in der Bibel begründet sehen. Ich glaube, man könnte noch weitere oder andere Regeln definieren. So wie ich es verstanden habe, sind das einfach diese 6 Regeln, wo sich die Leitung dafür entschieden hat oder gemerkt hat, das sind diese Regeln, die wir uns als Gemeinde zum aktuellen Zeitpunkt vor Augen halten wollen und uns immer wieder in Erinnerung rufen wollen. Genauso dürften wir als erlöste Kinder Gottes leben. Wir müssen nicht, sondern wir dürfen und können, weil wir von Gott dazu befähigt wurden. Und auf dieser Grundlage möchte ich heute über diese 2. Familienregel reden. Ich brauche oder benutze meine Hände, um anderen zu helfen. Ihr hattet zu Beginn des Gottesdienstes vermutlich bereits gesehen, dass ich diesen QR-Code eingeblendet habe. Es geht mir darum, einfach mal ein Stimmungsbild einzuholen. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr diese Familienregel hört? Wer noch nicht teilgenommen hat, aber das noch möchte, darf gerne das noch probieren über diesen QR-Code. Er hat dort die Möglichkeit, bis zu 5 Stichworte einzugeben, die dir in den Sinn kommen, wenn du von dieser Familienregel hörst. Ich brauche meine Hände, um den anderen zu helfen. Wir werden gleich auch das Resultat sehen, dieser Stichworte, die hier eingegeben wurden. Du kannst mal wechseln. Das, was ihr jetzt gleich seht, ist einfach eine Sammlung aller Stichworte, die die Leute hier eingegeben haben. Zumindest hätte es das sein sollen. Vielleicht musst du kurz aktualisieren. Aktualisiere mal kurz den Browser. Genau, jetzt kommt es gut. Und eigentlich, ich mache das zum ersten Mal heute, ich hoffe, es funktioniert. Eigentlich sollte es nun so sein, kannst du mal auf Präsentieren, dass einfach so eine Wolke von allen Begriffen, die genannt wurden, sind meiner Meinung nach, ja, jetzt kommt es, es ergänzt sich vorzu, alle Begriffe, die genannt wurden, ein Stimmungsbild davon, was diese Familienregel bei euch auslöst. Und eigentlich sollte es auch so sein, dass jene Begriffe, die am meisten genannt werden, größer dargestellt werden. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Aber das sind ein paar Gedanken. Freude, demütig, Gemeinde, Liebe. Liebe und Freude, die groß herausstechen. Jesus, Wachsen, Miteinander, Unterstützung. Es wird sich ständig noch verändern. Ich bin dann gespannt, morgen dann nochmals reinzuschauen, wie das Endprodukt davon aussieht. Ich möchte diese Stichworte, die wir hier vorne sehen, mit ein paar Gedankenanstößen aus der Bibel ergänzen, woher wir diese Regel ziehen oder woher man diese Regel ziehen könnte. Ihr merkt es vielleicht schon, man kann sie ganz verschieden abstützen und es gibt vier Punkte, vier Bereiche, die mir wichtig wurden im Hinblick auf diese Familienregel. Ich gebrauche meine Hände, um die anderen zu unterstützen. Darfst mir gerne wieder die PowerPoint geben? Und wir gehen als erstes zu 1. Johannes, Kapitel 4, der 19. Vers. Johannes schreibt uns dort: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und er meint damit Gott. Lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Liebe ist diese Grundhaltung oder die Grundlage, die wir benötigen, um diese Familienregel leben zu können. Eigentlich für jede dieser sechs Familienregeln. Wir brauchen diese Liebe Gottes, wir müssen diese Liebe leben oder in unseren Herzen haben, damit die Familienregeln gelebt werden können. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass Christsein ganz, ganz stark aufs Gegenüber ausgerichtet ist und nicht auf dich selbst. Jesus Christus wurde einmal gefragt: Meister, was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und das erste Gebot. Er zitiert hier aus dem Alten Testament. Und für uns Christen ist das logisch. Man kann ja nicht Christ sein, ohne Gott zu lieben. Natürlich ist das das erste Gebot. Und dann ergänzt Jesus und sagt: Das andere aber ist dem gleich, also ist auch das erste Gebot, wenn man so will. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vielleicht geht es euch dabei ganz ähnlich wie mir. Aber im Grundsatz ist doch das eine totale Überforderung. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das überfordert mich persönlich. Und ich glaube, uns alle überfordert das irgendwo. Jeder ist sich doch selbst der Nächste. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt Jesus und macht diese Liebe untereinander an einer anderen Stelle sogar zum Erkennungsmerkmal für uns Christen. In Johannes 13 sagt er: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da können wir uns nun fragen, wenn ich mein eigenes Leben betrachte, erkennt man da diese Liebe, die ich zu meinen Geschwistern habe? Ist das das Erkennungsmerkmal für meinen Glauben, dass ich ein Jünger von Jesus bin? Die Liebe, das Erkennungsmerkmal des Christseins. Und an dieser Stelle müssen wir uns wieder dieser Aussage aus dem Johannesbrief zuwenden. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die Begründung. Weil wir zuerst geliebt wurden, weil Gott uns geliebt hat, darum sollen wir lieben. Oder wir können auch sagen, darum können wir überhaupt erst lieben. Das ist der Schlüssel dahinter. Paulus führt das im Römerbrief Kapitel 5 wunderbar aus, wo er aufzeigt: Liebe Römer, Gott hat uns zuerst geliebt. Wir waren noch Feinde Gottes, als er seinen Sohn hingegeben hat für uns. In seiner Liebe hat er Erlösung geschaffen. Er hat uns seine Liebe erwiesen. Und dann sagt er was ganz Wichtiges in Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Uns Christen wurde die Liebe Gottes geschenkt. Sie wurde ausgegossen in unsere Herzen. Das ist eine Tatsache, eine Verheißung. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns den Geist geschenkt, wenn wir Kinder Gottes sind. Und darum ist diese Liebe Gottes in uns. Also diese Aufforderung aus 1. Johannes 4, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, die ist umsetzbar. Nicht aus uns selbst, aber aus dieser Liebe, die ausgegossen wurde in unsere Herzen. Und vielleicht müssen wir diese Liebe immer wieder neu entdecken. Vielleicht musst du persönlich gerade heute neu entdecken, welche Liebe der Vater dir erwiesen hat. Vielleicht sitzen andere Leute hier drin, wo du merkst, für diese Person brauche ich eine extra Portion Liebe. Denn ich sitze ganz bewusst in einem anderen Block als diese Person, weil mir die Liebe für diese Person fehlt. Und wir sind aufgefordert, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir können in Christus, durch den Heiligen Geist, sind wir befähigt zu lieben. Und vielleicht müssen wir diese Liebe, die uns geschenkt ist, neu entdecken. Und vielleicht müssen wir darum beten, dass wir diese Liebe neu entdecken. Oder diese Bereitschaft zeigen, Gott gegenüber. Ich bin bereit, dass du diese Liebe wieder neu ausgießt. Ich habe mein Herz dieser Liebe gegenüber verschlossen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach kurz innehalten und für uns beten. Die Liebe ist die Grundlage für dieses Miteinander, das wir leben wollen. Und wenn wir dieser Liebe Gottes nicht bewusst sind, nicht zulassen, dass sie unsere Herzen erfüllt, dann wird es schwierig. Ich möchte mit uns beten, dass wir diese Liebe ganz neu erkennen und bereit sind, dass Gott unsere Herzen füllen darf mit seiner Liebe. Vater im Himmel, diese Herausforderung, unsere Nächsten zu lieben, die überfordert uns. Und wir sind so dankbar, dass du uns zuerst geliebt hast. Du hast uns vorgemacht, was es heißt, zu lieben. Und du hast gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wir wünschen uns, das noch mehr zu erleben. Du siehst, wo wir anstehen im Alltag, wo uns das überfordert. Bitte lass uns neu erkennen, was für eine Kraft diese Liebe hat. Lass uns entdecken, welche Liebe du uns geschenkt hast. Und hilf uns, unsere Herzen zu öffnen für diese Liebe, dort, wo wir sie lieber verschließen würden. Weil uns Menschen vielleicht so verletzt haben. Lass uns entdecken, deine Liebe kann es überwinden. Amen. Nun bedeutet es aber noch nicht automatisch, weil wir einander lieben, dass wir auch tatsächlich helfen sollen. Wir sollen einander lieben, okay, aber sind wir auch aufgefordert, einander zu helfen? Nun, wir brauchen nicht lange zu suchen, wenn wir durch die Bibel blättern. Es gibt verschiedenste Aufforderungen. Ich habe mich für eine entschieden, die mir am besten gefällt, und zwar jene aus 1. Petrus 4, Vers 10. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Luther übersetzt ein wenig kompliziert, finde ich, hier vor allem im zweiten Teil. Man könnte auch sagen, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade. Wir sind so vielfältig begabt. Dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Oder wir können es ganz einfach sagen, helft einander mit den Fähigkeiten, die ihr bekommen habt. Paulus ist ja einer im Neuen Testament, der in vielen Briefen über diese Begabungen spricht, die wir geschenkt bekommen haben. Die Geistesgaben, die uns geschenkt werden, aber natürlich dürfen und sollen wir auch die natürlichen Fähigkeiten und Gaben mitdenken. Gott hat uns reich beschenkt mit Talenten. Und das Ziel dahinter ist, dass wir diese Fähigkeiten nutzen, um anderen zu dienen. Wir würden es oft gerne lieber anders machen. Ich diene mir selbst. Ich habe so viele tolle Fähigkeiten und ich setze sie ein zu meinem eigenen Ruhm. Petrus fasst es wunderbar zusammen und sagt, setz deine Gaben ein, um deinem Nächsten zu dienen, ihm zu helfen. Das ist der Fokus, weshalb wir beschenkt worden sind. Es geht hier um eine Grundhaltung, wie ich mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten umgehen soll. Es ist eine Grundhaltung, die von sich selbst wegblickt und das Gegenüber in den Fokus nimmt. und eine Freude daran entwickelt, dem Nächsten zu dienen, ihm zu helfen. Es ist eine Grundhaltung, die aus dieser Liebe entspringt, von der wir es vorher gerade gehabt haben, und sich zum Ziel setzt, dem Nächsten zu dienen. Wir sind berufen zu dienen. Und um so dienen zu können, brauchen wir eine demütige Grundhaltung. Demut, auch ein Wort, das genannt wurde vorher in diesen Begriffen. Und das führt mich zum nächsten Vers. Demut ist der Mut zu dienen. Den Philippern schreibt Paulus: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist bereits der dritte Punkt, der mich persönlich überfordert. Den anderen höher achten als mich selbst. Ich meine, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist immerhin noch auf gleicher Höhe. Ich liebe den anderen so, wie ich auch mich liebe. Und nun geht es darum, den anderen sogar höher zu achten. In Demut zu dienen. Das Lexikon zur Bibel definiert oder erklärt Demut folgendermaßen. Das deutsche Wort Demut ist ein zusammengesetzter Begriff, und zwar aus altdeutschen Wörtern. Der Begriff zusammengesetzt aus Dio, Knecht, Diener und Muot, was für Gesinnung oder Mut steht. Es bezeichnet die Gesinnung eines Dienenden oder den Mut zum Dienen. Und mir gefällt diese Definition. Demut ist der Mut zum Dienen. Dienen braucht Mut. Demut hat nichts mit passiver Unterwürfigkeit zu tun. Wir verstehen das oft so als Christen. Demut heißt, ich sage einfach nichts, ich kusche einfach. Das ist aber nicht Demut. Demut weiß ganz genau, wer man ist, was man kann. Und entscheidet sich bewusst, auf den anderen zu sehen und ihm zu dienen. Jesus ist der, der uns das vorgelebt hat. Jesus hat nicht einfach vor seinen Gegnern gekuscht und hat alles über sich ergehen zu lassen, weil er so niedrig war und keinen Selbstwert hatte. Jesus wusste genau, wer er war. Und er ist dazu gestanden. Er hat gezeigt, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Er wusste das. Aber er hat sich ganz bewusst demütigen lassen, weil er eine Aufgabe hatte. Er hatte ein Ziel. Er hatte den Mut zu dienen. Demut bedeutet, die Bedürfnisse des anderen höher zu achten als die eigenen Bedürfnisse. Und das ist diese Haltung, die letztendlich gemäß der zweiten Familienregel dazu führt, dass wir dem Nächsten helfen, die Hand darreichen und fragen, kann ich dich unterstützen darin? Ich sehe, du könntest Hilfe gebrauchen, ich würde dir gerne Hilfe anbieten. Mut zu dienen. Und vielleicht noch ein letzter Vers aus dem Jakobusbrief. Ein Vers, der uns vor Augen führt, wie ernst es Gott ist, dass wir einander helfen. Jakobus 4, Vers 17. Eine Art Mahnung, eine Warnung. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Wer wusste, dass dies so in der Bibel steht? Hat doch ein paar Hände gehen hoch. Also ich war total überrumpelt, dass ich diesen Vers gelesen habe. Es ist nicht das erste Mal, dass ich den Jakobusbrief lese. Aber dieser Vers hat mich ganz neu herausgefordert. Ich musste den erstmal ein wenig setzen lassen. Ich meine, wir reden von Sünde immer im Kontext davon, dass man etwas tut, was falsch ist. Das ist Sünde. Falsche Dinge, die man tut. Und nun kommt Jakobus und sagt, ja Moment mal, es ist auch Sünde, wenn du etwas Gutes zu tun wüsstest und du tust es nicht. Eine Unterlassungssünde. Eigentlich ganz logisch diese Schlussfolgerung, denn wenn man das Gute, was man tun wüsste, nicht tut, dann tut man ja auch das Falsche. Das ist eine logische Schlussfolgerung und dennoch in dieser Ehrlichkeit und Klarheit, wenn du das Gute zu tun wüsstest und es nicht tust, dann ist es Sünde. Das klingt schon irgendwie heftig. Natürlich dürfen wir diesen Vers jetzt nicht anwenden, um besonders jenen Leuten, die sowieso ein ganz feines Gewissen haben, Druck aufzusetzen. Und ich bin überzeugt, all jene von euch, die ein so feines Gewissen haben, die kommen hier emotional schon fast an den Rand ihrer Tragfähigkeit, weil sie denken, ja, aber Benny, ich wüsste so viel Gutes zu tun. Hier in der Gemeinde, in meiner Familie, im Dorf und dann gibt es noch all diese Krisengebiete. Da könnte ich noch spenden und dort könnte man hinreisen und als Volontär arbeiten und dies und jenes tun. Ich wüsste so viel Gutes zu tun, bis ich vor Erschöpfung tot umfalle. Gibt es denn da nicht auch irgendwo eine Grenze des guten Tuns? Und ich glaube, ja, diese Grenze gibt es. Wir dürfen dieses Wissen, Gutes zu tun, nicht einfach nur als ein theoretisches Wissen verstehen. Es ist auch ein Wissen um die praktische Durchführbarkeit. Was meint das? Es geht zum einen darum, Situationen zu erkennen und zu sehen, hier wird Hilfe benötigt. Das ist das theoretische Wissen. Ich sehe, da wird Hilfe benötigt. Der Bruno hat letzte Woche diese Boxen aufgemacht mit anderen Personen. Da wird Hilfe benötigt. Einer, der den Schraubenzieher hält, der andere, der die Boxe hochhält, was auch immer, da konnte man vielfältig helfen. Nun kommt aber der zweite Punkt. Man muss auch begreifen, dass man selbst die Fähigkeit hat, da zu helfen. Für mich als technischen Laien war die Hilfe, ich hatte wohl keine Möglichkeiten, wirklich aktiv zu helfen. Klar, ich hätte dabei stehen können mit dem Schraubenzieher oder dem Akkuschrauber, die Leiter stützen. Solche Hilfen kann man fast immer bieten. Aber von den Fähigkeiten her wäre ich die falsche Person gewesen. Ich bin froh, war Yannick dabei. Er hat da geholfen und gemanagt. War mit dabei und dann wurde noch ein Goldacher eingeflogen, der kräftig unterstützt hat. Und das Dritte ist dann noch, stimmen denn auch die Gegebenheiten zu helfen? Kann ich mich hier helfend investieren aufgrund meiner Kräfte? Habe ich die praktische Fähigkeit im Sinn meiner Kräfte? Stimmt es auch familiär? Oder vernachlässige ich meine Familie dafür, dass ich hier helfen kann? Und ist es angebracht, im Moment meine Familie zu vernachlässigen? Solche Fragen spielen natürlich alle hinein, wenn gemeint ist, ich weiß, etwas Gutes zu tun. Um die Situation wissen, habe ich auch die Fähigkeiten und die Möglichkeiten dazu. Oder käme es dann auf der anderen Seite wieder schlecht heraus? Dieser Vers steht nicht da, um uns an den Rand unserer Kräfte zu bringen. Aber er steht natürlich da, uns herauszufordern und uns bewusst zu werden, wo unsere Hilfe gefragt ist. Wie oft habe ich in meinem Leben jemandem nicht geholfen, weil ich einfach keine Zeit hatte oder weil ich zu faul war, zu helfen. Und das bringt uns zu dieser Blinkergeschichte vom Beginn. Wie oft haben wir keine Zeit zum Blinken oder zum Helfen? Wie oft haben wir keine Lust, um zu blinken oder zum Helfen? Und das führt nachher zu 2 Millionen Unfällen jährlich. Zusammenstößen, weil wir nicht bereit waren, zu helfen. Ist es nicht oft so, dass es uns einfach gerade nicht in den Kram passt, zu helfen? Ich mag jetzt gerade nicht, das soll jemand anderes tun. Dieser hat schon lange nicht mehr geholfen, jetzt ist der mal dran. Und man nimmt die Überlegung gar nicht, oder man zieht es überhaupt nicht in Betracht, ob man selber jetzt aktuell denn trotzdem noch Kraft hätte, wieder zu helfen. Helfen beim Abwaschen, beim Aufräumen, beim Putzen, Dinge rumschleppen. Oft sind doch unsere Hilfsangebote Dinge, die nicht mehr als 2 bis 10, vielleicht auch mal 30 Minuten dauern. Haben wir wirklich so wenig Zeit? Kann jeder für sich selbst beantworten. Ich glaube, oft braucht unsere Hilfe nicht viel Kraft, nicht viel Zeit. Aber auf der anderen Seite kann uns helfen auch ganz schön viel kosten. Das ist mir auch bewusst. Ich möchte dazu eine zweite Geschichte erzählen. Sie handelt von einer 17-jährigen Frau, die war an einem Wettkampf. Sie hieß Helena Page. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Sie war an einem Wettkampf, sie nahm an einem Crosslauf teil Und keine 800 Meter vor dem Ziel sieht sie, wie ihre Konkurrentin zusammenbricht und liegen bleibt. Und sie weiß genau, wenn ich hier hingehe und ihr helfe, wenn ich meinen Lauf unterbreche, werde ich disqualifiziert. Ich darf nicht anhalten. Und trotzdem läuft sie zu dieser Konkurrentin hin und hilft ihr. Sie bleibt bei ihr. Sie hatte eine eine Hilfsausbildung oder war im Begriff dazu, Notfallsanitäterin zu werden, lief hin und stand dieser Person bei, bis die wirkliche Hilfe kam und wurde disqualifiziert. Sie gab im Anschluss an, für sie sei es keine Frage gewesen, hier zu helfen, dafür war ihr der Lauf zu wenig wichtig. Ihre Hilfe kostete sie die Wertung in diesem Wettkampf. Anderen Menschen zu helfen, kostet uns auch oft etwas. Es kostet uns Zeit, manchmal mehr als 30 Minuten. Es kostet uns Kraft. Und wenn wir Menschen über längere Zeit helfen, kann es sehr viel Kraft kosten. Und manchmal kostet unsere Hilfe auch Geld. Sind wir bereit, solche Hilfe zu leisten? Auch dann, wenn es uns vielleicht die Erfüllung eines Traums kostet, eines Lebenszieles, eines Hobbys. Wir müssen immer etwas von uns aufgeben, wenn wir helfen. Manchmal weniger, manchmal aber auch viel mehr. Und trotzdem sind wir aufgefordert, einander zu helfen. Das waren einige der biblischen Hintergründe, wie man zu dieser Regel, zu dieser Familienregel kommen kann. Und vielleicht geht es euch nun ganz ähnlich wie mir, wenn ihr diese Regel lest, dass euch etwas stört an dieser Regel. Mich stört etwas sehr. Und zwar, dass der Fokus so stark auf den Händen liegt. Weil ich glaube, dieses Hilfsgebot aus der Bibel, da steckt mehr dahinter. Es geht um diese Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die dieser Liebe entspringt, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Es steht eine Berufung dahinter, dass wir einander dienen sollen. Und ich bin aufgefordert, demütig durchs Leben zu gehen. Und hinter dieser Herz oder aus dieser Herzenshaltung entspringt dann unsere Hilfe, und zwar eine Hilfe, die umfassend geschieht. Sie beginnt im Herz. Ich entscheide mich im Kopf dafür zu helfen, und ich helfe mit meinen Händen, ich helfe mit Worten, ich helfe mit meinen Füßen, mit meiner Kraft, meinem Geld, meiner Zeit. Und das stört mich hier, dass nur die Hand erwähnt wird. Und dennoch kam mir auf die Schnelle keine neue Formulierung in den Sinn. Ich glaube, wir dürfen uns nicht daran aufhalten lassen. Vielleicht gibt es mal noch ein Feintuning bei der Formulierung am Schluss dieser Predigtserie. Aber ich glaube, wir verstehen den Hintergrund dieser Regel. Worum das es eigentlich geht, um diese Herzenshaltung. Und so stehen wir heute zum Schluss dieser Predigt vor dieser Herausforderung. Ich meine, niemand muss sich so verhalten. Gott zwingt uns nicht dazu. Aber wir sehen klar, was sein Wunsch wäre, wohin er uns verändern möchte durch den Heiligen Geist. Bin ich bereit dazu, mich dahingehend verändern zu lassen, dass das zu einem Lebensmotto, zu einer Lebensregel wird, nicht nur zu einer FEG-Regel? Bin ich bereit, mich immer wieder daran erinnern zu lassen, ich darf dienen, ich darf helfen, ich kann helfen, ich will helfen? Wir möchten die jetzt dann gleich folgende Zeit des Abendmahls dazu nutzen, Gott eine Antwort darauf zu geben. Eine Antwort darauf zu geben, bin ich bereit, mich seinem Wort unterordnen, seinem Wort gehorsam zu sein? Wir möchten ins Abendmahl aber einsteigen mit einem Lied, das wir hören und singen dürfen. Und ich sage nachher, wie wir das genau machen wollen, diese Entscheidung ins Abendmahl einfließen lassen.